Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Heute mit Folge 34. Es ist Donnerstag, der 22.08.2019. Und heute wird es richtig spannend. Zumindest für mich wird es richtig spannend. Ich darf nämlich das erste Mal in einem Podcast-Studio, aber wahrscheinlich ist es auch ein Video- und Foto- und sonst was Studio aufzeigen, ziemlich viel gut sichtbarer Beton, ein neues Gebäude noch nicht ganz eingeräumt, noch nicht ganz fertig gemalt, die neue SPD-Parteizentrale wird das hier. Und damit ist auch schon klar, mit wem ich gleich reden darf, nämlich mit dem Gesicht und dem Häuptling und dem Chef der SPD im Freistaat Sachsen. Martin Dulich ist heute zu Gast, einer der Spitzenkandidaten, die auf die Anfrage hinzugesagt haben, und das kurz vor der Landtagswahl, könnte jetzt für seinen Mut oder gegen mein Format sprechen, weil er nichts zu befürchten hat, aber beides finde ich irgendwie auch sympathisch für diesen Podcast. Herzlichen Dank zu dieser kleinen, zur Rückmeldung zu dieser kleinen Sonderfolge Kirche und Politik mit Philipp Greifenstein von der Eule. Das war, ja, es war so eine kleine Zwischennummer und jetzt geht's aber richtig weiter. Kurz vor der Landtagswahl wird das wahrscheinlich, na, mal sehen, Sachsen naht und ich sind auch noch im Gespräch. Vielleicht schaffen wir noch eine Folge vor der Landtagswahl, aber es ist so dicht und so gedrängelt, nicht nur bei den Landtagskandidatinnen und Kandidaten, sondern auch bei allen Menschen, die irgendwie politische Bildung machen und da drumherum beteiligt sind. Insofern, mal schauen, was es wird. Aber jetzt Dinge, die Sie noch nicht über Martin Dulich gewusst haben. Martin Dulich ist in Plauen geboren, verheiratet, 6 Kinder, hat aktuell 3 Enkelkinder und jetzt können wir sagen, das 4. ist bald da. Er ist gelernter Maurer mit Abitur und studierter Sozialpädagoge, gehört zu den beliebtesten Politikerinnen und Politikern im Freistaat, Platz 2 bei der letzten Umfrage. Er spielt Trompete und Volleyball. Richtig entspannen kann Martin Dulich, wenn
ich früh laufen gehe, so 1 Stunde 10 Kilometer, da kriegst du den Kopf frei und tankst Energie und gern auch in der Sauna.
Und richtig ausflippen kann er, wenn
es gibt ja zweimal Ausflippen. Einmal sozusagen, wenn man einfach nur albern ist und einfach bei einem Konzert, bei irgendwas, wo man mit Freunden unterwegs ist, da kann man einfach mal sich schön gehen lassen. Aber ausflippen kann man auch, wenn man konfrontiert ist mit so viel Dummheit und Egoismus.
Okay, und jetzt ist er in der 34. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Martin Dulich, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wie geht's?
Naja, gut. Also ich bin so ein Wahlkämpfer, mir macht das auch Spaß, bin die ganze Zeit unterwegs, auch ganz schön unter Strom. Ja, von daher geht's mir gut, auch wenn die Anspannung trotzdem wächst und groß ist und man auch merkt, wie so der innere und äußere Druck auf einem lastet. Aber na, ich habe noch genügend Kraft und Energie.
Ist noch was da?
Okay. Ja.
Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
Naja, der ist ja nicht von ungefähr. Ich bin ja auch Teil dieser Geschichte der sächsischen Verhältnisse, weil ich selber darunter auch gelitten habe. Wenn man eingeteilt hat, wer ein guter Demokrat ist, wenn man eingeteilt hat, welche Protestform genehm war und welche nicht. Und dass das in Sachsen immer ein bisschen sehr speziell war, das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Ich habe mich ja nun früh gegen Nazis engagiert. Ich habe immer diejenigen, die uns heute erzählen, was in Sachsen los ist, denen sage ich erstmal, ja, wisst ihr, was in den 90ern los war? Und da wussten wir auch, in welchen Jugendclub man nicht gehen konnte, weil da die Skinheads waren, an welchen Tankstellen sich die Nazis getroffen haben und irgendwelche Jagden gegeben hat. Dass jetzt die nächste Generation wieder mächtig ist und das noch unter den Deckmäntelchen, wir nennen es ja jetzt Rechtspopulismus, wo auf einmal so vieles ja, fast sich normalisiert hat, das ist unerträglich. Also von daher kommt ja mein Engagement für diese Demokratie auch aus einer Zeit, wo wir uns dafür rechtfertigen mussten. Und ich habe an Blockaden und Demonstrationen teilgenommen und mein jetziger Koalitionspartner war ja derjenige, der hier die ganze Zeit das relativiert hat, der dazu beigetragen hat, dass das Problem auch so groß geworden ist. Und von daher weiß ich sehr wohl, was sächsische Verhältnisse sind.
Du kommst aus Plauen. Erstmal muss ich, glaube ich, erklären, wir duzen uns, weil wir uns von verschiedenen Veranstaltungen kennen. Das letzte war die Kretschmer versus Dulich, das Streitgespräch. Insofern das möglicherweise als Transparenzhinweis. Du kommst aus Plauen, da ist der Dritte Weg sehr aktiv. Im Landtagswahlkampf spielen sie keine Rolle. Beim Europawahlkampf haben sie eine Rolle gespielt, haben bis Chemnitz plakatiert. Was ist, wenn du nach Plauen kommst, was löst das aus? Was ist...
Na gut, ich bin in Plauen geboren, wir sind aber, ich bin jetzt, war ein halbes Jahr alt, da sind wir nach Meißen gezogen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie heimatliche Gefühle nur damit verbinde, sondern da fährt man in den Ort, wo man geboren wurde. Und mir ist es sogar fast egal, ob ich nach Plauen komme oder woanders hin, wenn ich sehe, wie sich dort eben Dinge entwickeln. Und es fehlt so die Kultur des Widerspruchs. Weil wenn auf einmal Nichtsagbares sagbar wird, dann funktioniert das doch nur, weil Menschen ihre eigene Toleranzgrenze verschieben und es auf einmal in Ordnung finden. Oder, und das finde ich ja noch viel schlimmer, dass zum Beispiel eben auch Verwaltungen, Behörden ihre Möglichkeiten nicht nutzen, um ein klares Stoppzeichen zu setzen, sondern eben auch sagen, naja, man muss es ja alles genehmigen und so etwas. Na klar, wir sind im Rechtsstaat, wer eine Versammlung anmeldet, bekommt die genehmigt, wenn das in Ordnung ist. Aber da werden auch nicht die Möglichkeiten genutzt, auch einfach Dinge, die nicht gut laufen, auch ein Stoppzeichen zu setzen. Also was mich zum Beispiel,
also im besten Sinne eine wehrhafte Demokratie.
Im besten Sinne, für mich war das immer so ein Fanal, als da vor einem Jahr war ja Chemnitz. Und als die Leute sozusagen mit auf die Straße gegangen sind, weil sie das aufgeregt hat. Und dann aber neben jemanden standen, der einen Hitlergruß gezeigt hat. Spätestens dann hätte auch jeder wissen müssen, ob er noch auf der richtigen Seite steht. Worauf ich aber hinaus will, ist, ich verstehe bis heute nicht, warum die Polizei damals nicht reingegangen ist und genau diejenigen, die den Hitlergruß gezeigt haben, rausgeholt hätten. Das hätte nicht nur für diejenigen, die Täter, die es getan haben, eine klare Wirkung, sondern es hätten auch alle Umliegenden mitbekommen. Sowas macht man nicht. Und wenn genau das nicht passiert, dann trägt das eben weiter dazu bei, dass man gar nicht mehr weiß, wo Grenzen sind. Und wir brauchen eine Kultur des Widerspruchs. Ich rede mal gerne von diesem anständigen Sachsen. Ich will mich nicht moralisch überheben, weil wer definiert, was anständig ist. Aber auf der anderen Seite.
Also meine Mutter hat das früher immer definiert. Die hat gesagt, es gibt Dinge, die tut man
nicht. Richtig. Und das ist die beste Übersetzung für Anstand. Es gibt, das macht man nicht oder das tut man nicht. So. Und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, sowas zu sagen.
Also finde ich schon eine schwierige Argumentation. Das hat mich zumindest bei meiner Mutter immer genervt, weil sie dann so moralinsauer daherkam. Aber prinzipiell finde ich, gibt es Verhaltensweisen, die man an den Tag legen darf, die angemessen sind und manchmal kann man Grenzen auch überschreiten. An dieser Stelle geht es nicht. Aber Chemnitz ist das Stichwort, wo ich gleich drauf gehen wollte. Aber du mach mal den Satz noch zu Ende.
Mir geht es eben nicht um moralische Überheblichkeit. Ich will also nicht vorschreiben, was aufgrund meiner ethischen oder politischen Grundausrichtung anständig ist und was nicht. Aber dass es so etwas wie Anstands- oder normale Umgangsformen wiedergeben muss, das merken wir doch an der Sprache. Also was sich in den letzten Monaten verändert hat an der Art und Weise, wie Menschen mit und übereinander reden. Und das ist nicht nur die sozialen Netzwerke, das ist ja inzwischen wirklich Müllkippe, sondern man merkt es auch insgesamt in diesem Land. Und deshalb mein Hinweis von vorhin, dieser Humor, der vielleicht so typisch sächsisch ist, ich habe wirklich manchmal den Eindruck, dass der uns verloren geht. Weil eigentlich waren die Sachsen sehr bekannt dafür, dass sie sozusagen auch eher die Verschmitzten waren. Wenn man heute durch die Stadt geht, sieht man manchmal in den Gesichtern, was die Leute politisch denken.
Aber ist das, ich lege Chemnitz jetzt mal kurz beiseite, das finde ich einen interessanten Gedanken. Würdest du sagen, der Sachse ist für seinen Humor bekannt? Ich habe bisher immer gedacht, die Sachsen sind vor allen Dingen besonders stolz darauf, dass sie Fischeland sind, ein Wort, was ich auch erst nach einer Zeit gelernt habe. Und Fischeland bedeutet eher, ich lege dich aufs Kreuz oder ich komme besser aus der Nummer raus und das noch mit dem Augenzwinkern. Das meinst du aber wahrscheinlich
nicht. Nein, also Fischeland, das ist so ein schönes sächsisches Wort. Es mag auch genügend Leute geben, die Fischeland sind. Nein, ich meine eher so es ist ein großer Unterschied. Die Sachsen sind sehr empfindlich, wenn man über sie lacht. Das mögen die überhaupt nicht. Das, glaube ich, hat sogar dazu beigetragen, dass jetzt so ein gekränkter Stolz ist. Ja, der erklärt auch einiges. Darf aber nichts rechtfertigen, aber es erklärt vielleicht einiges. Über sich selber zu lachen, das konnten die Sachsen sehr wohl. Und das muss man unterscheiden. Ne? So diese Selbstironie oder eben zu sehen, dass andere einen auslachen. Und das ist ein Unterschied.
Okay. Jetzt nochmal, wir springen ein Stück zurück. Ersten 10 Minuten gerade geschafft und es geht schon hin und her. Chemnitz. Vorhin kam die Eilmeldung, der Täter ist zu 9,5 Jahren jetzt verurteilt worden, der Messerangreifer sozusagen, der damals Daniel H. Verletzt und daran an der Verletzung ist er dann sozusagen später gestorben. Morgen und übermorgen ist sozusagen Chemnitz Jahrestag der Ausschreitung. Was hat sich in diesem einen Jahr im Freistaat getan?
Naja, es ist ja nicht das eine Jahr. Also wenn man sich einfach mal anschaut, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, merkt man doch, wie dieses Land und diese Gesellschaft sich komplett verändert hat. Es ist wirklich ein gespaltenes Land geworden und das ist eine andere Art von Spaltung. Ne? Wir haben früher immer gegen die Spaltungen zwischen Arm und Reich gekämpft. Wir haben die Spaltung zwischen Männern und Frauen überwinden wollen, Jung und Alt und so weiter. Das sind die alten Spaltungsfragen. Jetzt kommt eine komplett neue Dimension dazu, diese gesellschaftliche Spaltung, die einen übersetzt mit ihr da oben, wir hier unten. In die abgeschlossene Gruppe, so diese, die Opfer und die anderen die Täter. dieses wir gehören dazu, ihr gehört nicht dazu. Das ist eine ganz neue Dimension. Und die hat dann eben auch Formen angenommen, das hat man an der Sprache gespürt, wie die Sprache sich verändert hat. Und das Schlimme ist halt, dass sich daraus Menschen das Recht herausgenommen haben, es auch in Taten zu münzen. Denn die Gewalt hat zugenommen, die Gewalt gegen Andersdenken, gegen Fremde, gegen Helferinnen, gegen Helfer. Und das sind so Bedrohungslagen geworden, daran möchte ich mich auch nicht gewöhnen. Ja? Aber das ist eben nicht nur das eine Jahr Chemnitz, was sicherlich nochmal ein besonderer Höhepunkt war, zumal man dort auch gemerkt hat, dass sehr häufig eingeteilt wurde, so unter dem Motto, die Kritik äußern, die werden immer in eine Ecke gerückt. Das ist ja natürlich auch so ein Mythos. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir sind auch vielleicht manchmal sehr schnell in unseren Urteilen. Mhm. Ja, zum Beispiel. Und ich würde auch sagen, nicht jeder, der Kritik an der Flüchtlingspolitik äußert, gehört in ein rechtes Lager. Man ist schnell bei diesem Schwarz-Weiß und selbst wenn man das jetzt schon wieder sagt, ist man selber wieder in der Gefahr, dass man wieder kritisiert wird dafür, dass ich relativiere oder irgendwas verstehe, was nicht zu verstehen ist. Aber das ist wiederum ein Hinweis darauf, was in diesen letzten Jahren auch passiert ist.
Ist ja auch krass, wie sich sozusagen Debattenkultur daran verändert hat, ne? Gestern war Wahlforum der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz, das durfte ich moderieren. Und wir haben das methodische Setup so eng wie möglich gewählt, weil niemand Lust hat, dass aus dem Publikum Co-Referate erfolgen, dass Menschen sich anschreien, dass Respekt. Also, und das verstehe ich auch nicht, was da passiert. Als ob Anschreien jemals als Argument, als besseres Argument gegolten hätte. Also, wie will ich denn in einer Debatte mich durchsetzen, wenn ich den nur anbrülle? Es kann kein inhaltliches Ziel haben, außer die Debatte zu zerstören. Es geht nur darum, den Gegner zu diskreditieren und platt zu machen und nicht um das bessere Argument. Und das ist aber etwas, was ich, also bei allem sozusagen von christlichem Abendland und Wertekultur und so weiter, ich glaube, einer der wesentlichen Werte unserer Gesellschaft ist des Diskurses und der Kontroversität und des Aushandelns, dass wir am Ende zu einem Konsens kommen. Ich glaube, das macht abendländische Kultur im besten Sinne aus, zumindest in den letzten 100 Jahren.
Auf alle Fälle. Nur was wir ja merken ist, in den letzten 3 Jahren hat sich das Land politisiert. Es gab schon immer auch Angebote der politischen Bildung, an Veranstaltungen teilzunehmen, Bürgerbüros und sonst was. Überlaufen waren die Veranstaltungen nie. Also von daher gab es auch schon immer zumindest die Möglichkeit, die Nähe, den Dialog, den Diskurs zu suchen. Genutzt wurde er selten. Die Leute waren zufrieden. So, auf einmal hat sich das komplett verändert. Nur die politische Kultur ist nicht zeitgemäß, sondern es findet keine Kommunikation statt. Auch bei Veranstaltungen, wo man rumbrüllt, hat man ja nicht den Willen, sich auszutauschen, zuzuhören, zu reden, sondern das ist ja eher sozusagen ein Schlachtplan, das ist ja eher ein Kampfgebiet. Was wir brauchen, ist ja wirklich wieder politische Kommunikation, weil sie zwingt uns zuzuhören. Das war auch der Grund, warum ich 2015 meinen Küchentisch wieder aktiviert habe. Ich wollte mir auch nie den Vorwurf machen lassen, ich sei nur in Wahlkampfzeiten unterwegs. Und der große Vorteil des Küchentischs ist eben, dass ich diese anderen Formen aufhebe. Sonst ist es immer so, du hast eine Veranstaltung, unten sitzt das Volk, oben ist das Podium, da redet einer, dann auch langweilige Podiumsdiskussion. Merkst du schon die Distanz zwischen denen da oben und denen da unten. Und genau das wollte ich nie. Am Küchentisch sitzt man auf Augenhöhe und man muss auch die Nähe aushalten. Das ist für manche gar nicht so einfach. Mhm. Auf einmal so in 1 Meter Abstand sich in die Augen zu schauen, du bist dann gezwungen, auch zuzuhören und anders aufeinander einzugehen. Auch so ein Küchentisch diszipliniert. Also von daher habe ich zumindest auch meinen Beitrag dazu leisten wollen und werde es auch weiterhin tun, dass man mit einer anderen Art von politischem Diskurs sozusagen dazu beiträgt, dass wirklich wir eine andere politische Kultur haben. Aber es hat sich halt diese politische Unkultur bei uns breit gemacht. Und man sieht es auch im Internet, dort hat es mit Kommunikation auch nichts zu tun. Das ist entweder maximal Information, aber eigentlich ist es Müllkippe.
Das denke ich immer wieder, das liegt auch am Übersetzungsfehler von Social Media, ne? Dass wir immer sagen, es sind soziale Netzwerke. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen damit, wenn wir von sozialen Netzwerken sprechen. Eine kleine Kinke kann ich mir trotzdem nicht verzeihen oder nicht, muss ich trotzdem sagen. Und zwar hast du gerade gesagt, es gab genügend politische Angebote auch in den Vorjahren. Ja, das stimmt. Aber was politische Bildung angeht im Freistaat, waren doch alle bisher eher zurückhaltend.
Keine Frage, da gibt es keinen Widerspruch. Ich finde ja auch, dass wir einen riesen Nachholbedarf haben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat mal eine Studie gemacht über die Bedeutung der politischen Bildung in Sachsen. Herausgekommen ist, dass es eigentlich alles super ist. Man hat Lehrerinnen und Lehrer gefragt und die haben natürlich unter politischer Bildung verstanden, was wird vermittelt. Und genau das ist das Grundproblem. Wenn es nur darum geht, zu vermitteln, wie ein Staat funktioniert, wie ein Gesetzgebungsverfahren ist.
Also dann sind wir bestimmt ganz vorne, wie
in Ordnung. Aber politische Bildung ist doch was ganz, ganz anderes. Ja. So. Und was haben wir gemacht in Sachsen? Wir haben eine politikfreie Schule organisiert. Wo findet denn Diskurs statt? Doch nicht in unseren Schulen oder in den wenigsten Schulen. Man will vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen. Und deshalb haben wir einen riesengroßen Nachholbedarf. Vor allem müssen wir aber klar machen, was meinen wir mit politischer Bildung? Da geht es auch darum, wie werden Meinungen gebildet? Wie muss man Meinungen hinterfragen? Wie gehe ich in Konflikte rein, ohne Gewalt anzuwenden? Wie höre ich aufeinander? Wie kann ich den Wahrheitsgehalt von Informationen überprüfen und so weiter? Das ist politische Bildung. Befähigt zu sein, mich in dieser Welt zurechtzukennen. Und das ist eben nicht ein Unterrichtsfach. Das ist eine Haltungsfrage. Das sind Möglichkeiten, es auch auszuprobieren. Mir ist jeder Debattierclub in der Klasse lieber als eine Stunde Gemeinschaftskunde, wo ich nur lerne, wie das Gesetzgebungsverfahren funktioniert.
Was mir im Zweifel eh nicht hilft. Ne? Also wenn nicht sozusagen Haltung oder Herzensbildung passiert, dann ist zwar Wissen abrufbar und das ist ja immer sozusagen diese konträre oder diese schräge Argumentation. Sachsen ist immer Bildungselite. In allen Tests sind unsere Schülerinnen und Schüler die Besten. Und wenn man dann aber auf der Straße sozusagen das Gefühl hat, aber also ja, ihr mögt alle, ne? Auch jetzt muss ich wieder meine Mutter zitieren, ich hoffe, sie hört das nicht, schul, schlau und lebensdumm, das ist sozusagen nicht hilfreich an dieser Stelle.
Ja. Ich gebe dir wieder mal recht.
Ah, schön.
Mist.
Endlich mal ein Politiker. Nee, komm, lass gut sein.
Lass gut sein, genau. Nein, aber ich denke insgesamt, der Schlüssel ist schon Bildung. Und das
jetzt ja, kann, aber, jetzt nicht, kann man das, aber nicht 45 Minuten
nein, genau, vorne. Nein, sind wir uns auch wieder einig, weil es geht schlichtweg darum, was haben wir für ein Verständnis von Bildung? In Deutschland ist es Wissensvermittlung. Und das hilft uns nicht weiter, weil Bildung ist Kompetenzerwerben. Ich möchte auch eine Schule, die sich genauso um soziale, ethische, ästhetische Bildung kümmert, die einfach wirklich hilft, dass junge Menschen reifen können, dass sie ihr Leben meistern können, was doch immer der hehre Anspruch war. Und die rhetorische Frage ist doch, ob unsere Schule, wie wir es machen, genau das tut. Nein. So, Otto Herz hat das so schön auf den Punkt gebracht. Wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts. Ich möchte gerne eine Schule des 21. Jahrhunderts, ohne den Lehrerinnen und Lehrern jetzt zu nahe zu treten, weil die machen eine tolle Arbeit, aber mit den Umständen, mit denen sie nun arbeiten müssen. Meine Tochter ist Lehrerin, also ich würde nie gegen meine Tochter sprechen. Aber wenn wir eben zum Beispiel einen Ort des Lernens haben, dann läuft das sogar automatisch mit der politischen Bildung, wenn ich ein anderes Verständnis von Bildung habe. Und deshalb bin ich so ein Kämpfer für eine andere Schule, für eine andere Bildung.
Die Fakten zu Otto Herz und diesem Zitat, was Martin Dulich an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder bringt, ich glaube,
das ist mein Lieblingszitat.
Packe ich nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Eine kleine Runde noch zur Debattenkultur und den Auswirkungen, wie es im Freistaat läuft. An deine Privatadresse ist eine Sturmgewehrattrappe geschickt worden. Jetzt, die Meldung packe ich auch nochmal in die Shownotes, ist bei einer Lesung, am Rande einer Lesung oder im Vorfeld einer Lesung von Integrationsministerin Köpping, die auch zur SPD gehört, sind Morddrohungen per Mail eingegangen, anonyme Morddrohungen. Was ist denn hier los? Also ich weiß auch nicht, bei der Dulich versus Kretschmer versus Dulich-Veranstaltung im Vorfeld war auch wütendes, ich will gar nicht Volk sagen, waren wütende Menschen da draußen, die den Ministerpräsidenten zusammengeschrien haben. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich meine, man kann Politiker kacke finden, das ist vielleicht eine ganz okaye Haltung. Man darf auch sagen, die haben nie was Anständiges gelernt, was jetzt auch pauschal ist und nicht stimmt. Aber was man doch mal anerkennen kann, ist, dass ihr also einen krass schweren Job habt. Der ist möglicherweise jetzt nicht so anstrengend wie Zementsäcke schleppen oder so, wobei da mein Kollege auch, Dulich, auch irgendwie am Start ist. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass du abends sagst, ach, was mache ich jetzt noch? Ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Wo ist dieser Respekt und die Anerkennung dieser Ämter hingekommen? Wie kann das sein?
Ja, also genau das ist ja verloren gegangen. So dieser notwendige Respekt und der Anstand auch im Umgang miteinander. Weil ich frage mich ja immer, wer will eigentlich in Zukunft noch Verantwortung übernehmen? Wenn wir genau diejenigen, die es tun, derart beschimpfen, bekämpfen, bedrohen. Und ich möchte mich auch nie daran gewöhnen. Und ich sage auch ganz ehrlich, dass es mir auch völlig egal ist, gegen wen die Bedrohung läuft. Ich finde es genauso schäbig und schändlich, wenn ein AfD-Büro zerstört wird, wie ein Angriff auf einen linken oder auf eine linke Stadträtin. Ich möchte mich an solche Dinge nie gewöhnen. Und wir brauchen auch hier, was ich vorhin meinte mit dieser Kultur des Widerspruchs, auch wirklich einen gesellschaftlichen Aufschrei. Das wollen wir als Gesellschaft nicht, weil eben es darum geht, die zu schützen, die Verantwortung übernehmen. Und das bezieht sich ja nicht nur noch auf die Politikerinnen und Politiker. Das erleben auch viele, die überhaupt Verantwortung übernehmen.
Retter werden angegriffen, und ich Feuerwehrleute werden
das,
angegriffen
und so. Ne? Wir müssen mal den Fokus auch auf die richten, die nicht so im Rampenlicht stehen. Auch die ganzen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, zum Beispiel die Martina Angermann, die ist Bürgermeisterin in Arnsdorf. Was die durchmachen musste, wie die angefeindet wurde, diese Anfeindung hat die Frau krank gemacht. Und das ist so eine taffe Frau. Das ist so zerstörerisch, dieser Hass. Und ich weiß nicht, ob wirklich Menschen, die das so ausdrücken, wirklich wissen, was sie damit anrichten. Sie nehmen das Billigende in Kauf. Aber das Schlimme ist doch, wenn man auch mal in unsere Geschichte schaut, es hat immer mit der Entmenschlichung angefangen. Und das dürfen wir nicht zulassen, weil das führt in die Katastrophe.
Ja, Word. Vorbei. Okay. Themenwechsel. Landtagswahlkampf. Wie läuft's?
Ja,
findet statt. Habe ich davon gehört.
Also der Landtagswahlkampf ist gerade sehr, sehr intensiv, weil logischerweise am 1. September geht es um viel, um richtig viel. Ich glaube, das ist die anstrengendste und schwierigste Landtagswahl seit 25 Jahren.
Deine Wahlkampfberater würden sagen, es ist auch dein Land, darum geht's.
Das ist ja seit Wochen unser Aufruf, unser Slogan, weil diese Frage kann man ja jetzt nicht den Politikern überlassen, sondern es ist genau die Frage der Leute oder an die Leute, die wählen gehen, in welchem Land sie leben wollen. Und mein Eindruck ist, es geht ja um eine Grundphilosophie, die zur Wahl steht. Angst versus Zuversicht. Weil natürlich diejenigen, die jetzt unser Land eher in die 50er oder manche sogar in die 30er zurückbringen wollen, ja auf das Prinzip Angst setzen. Opfer, sie wollen Opfer sein. Sie sagen, es geht da oben und so weiter und so fort. Was ich schade finde und traurig finde, dass dieser Wahlkampf gar nicht ein Wahlkampf um die besten Ideen ist. Man denkt immer nur an den 1. September, wie ist das Wahlergebnis? Ich werbe sehr dafür, dass wir mal an den 2. September denken. Wie geht's eigentlich weiter?
Also ich habe mir für den 2. September schon ein paar Aspirin bereitgelegt.
Ja.
Weil ich das, egal wie, glaube ich, wird's ja genau, wie geht's dann weiter?
Da brauchst du einen klaren Kopf. Also die politische Kultur wird sich ändern, weil
aber egal,
die Mehrheitsverhältnisse wie es ausgeht, das wissen wir, ja. Genau, und so. Aber es liegt doch noch an uns. Also wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit zu kämpfen, um einfach genau diese Grundfrage so zu beantworten, dass die Zuversicht am Schluss gewinnt. Ja. Ich merke nur, wie wir halt tatsächlich unter Druck stehen, weil natürlich auch außerhalb von Sachsen die Beobachtung von diesem Land, die ist, wer macht es, die AfD oder die CDU? Es geht überhaupt nicht um die Frage, wer hat die besten Ideen oder was sind eigentlich die zentralen Themen dieses Landtagswahlkampfs, die das Land bewegen. Das ist ja das, was mich so nervt. Wir lenken die Leute die ganze Zeit von den eigentlichen Fragen ab. Ja? Ich möchte doch gerne wissen, mit wem man die beste Bildung machen kann, was wir für Vorstellungen haben für Mobilität, wie wir zum Beispiel unsere Wirtschaft unterstützen können, dass sie eben nicht nur innovativ, sondern auch nachhaltig ist, wie wir unser Land voranbringen, dass hier endlich gute Löhne bezahlt werden, wir Tariflohnland werden. Darüber möchte ich gerne streiten, aber in diesem Wahlkampf, der ist hart, aber es findet gar nicht so diese thematische Auseinandersetzung statt. Das finde ich wirklich eigentlich schade, weil ich glaube, dass böse Erwachen kommt, ja, weil dann natürlich irgendwann mal die Leute sagen, ja gut, okay, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Jetzt ist ja der 1. September irgendwann mal so, vorbei.
Ja, da fehlt uns aber noch ein Sozialparteitag.
Nur Ei vor Bäbchen noch einmal.
Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht machen. Wenn ich sächsische Formulierungen nachmache, dann sind alle immer böse, weil sie meinen, ich mache mich über sie lustig. Aber du kannst es halt sehr schön bringen.
Ja, ich bin ja auch.
So ist es halt. Was natürlich krass auffällt, ist die Personalisierung des Wahlkampfs.
Ja.
Also du für die SPD, Michael Kretschmer für die CDU. Es sind so, mir ist es möglicherweise war es schon immer so, aber ich habe den Eindruck, es geht deutlicher um die Spitzen. Köpfe und Kräfte.
Naja, es ist, ich glaube, dass Personen mehr Vertrauen ausdrücken können, weil man sie kennt, als dass man es über Parteien ausdrückt. Wir haben ja jetzt, wir erleben ja so eine Misstrauenskultur gegenüber Parteien. Es gibt ja
so nach dem Motto, die FDP ist schwierig, aber der Holger Zastrow, das ist ein ganz feiner. So?
Naja, kannst du ein anderes Beispiel nehmen?
Nee, ich habe das genommen.
nein, ich erlebe es ja am eigenen Leibe, dass der Niedergang der SPD, die wir ja leider auf Bundesebene erleben müssen zurzeit, was mich wirklich auch körperlich, mir körperlich Schmerzen bereitet, weil man ist ja nicht SPD-Mitglied, sondern man ist Sozialdemokrat.
Wo tut es da genau weh?
überall. Weil das ist, das ist so, man weiß. Dachte
wenigstens im Kopf, aber.
Nee, das ist eher in der Herz- und Bauchgegend, weil das ist ja so, wenn man so das Gefühl hat, man versucht, man entzieht einem die politische Heimat. Das ist was ganz Schlimmes.
Das ist übel.
Und deshalb kämpfe ich natürlich auch so für diese SPD. Nur, was ich damit sagen will, ist, man merkt ja, wie es insgesamt Parteien, gerade die Großen, schwer haben, ihre Kernmarken zu verteidigen. Der SPD spricht man die soziale Gerechtigkeit als Kernmarke ab, der CDU die innere Sicherheit. Und von daher ist es sogar ein Überlebensprinzip, doch dann wenigstens auf die Menschen zu setzen, denen man vertraut. Und die dann für diese Positionen stehen. Und du hast ja gesagt, dass ich persönlich gute Zustimmungswerte habe. Da bin ich auch froh und glücklich darüber. Es gibt aber auch eine Petra Köpping und Frank Richter, die auch für die SPD auch deutlich über dem sonstigen Durchschnitt herausstechen. Und deshalb personalisieren wir. Nur man muss das natürlich auch mit der Botschaft verbinden, wenn man Martin Dulich in der nächsten Regierung haben will, muss man halt auch SPD wählen.
Mhm. Ach so ist das.
Ja, ja.
Okay, gut, dass du es nochmal gesagt hast. Sag mal, so als ich bin in keiner Partei, ich habe noch nie für irgendjemanden Wahlkampf gemacht. Warum zum Geier macht ihr Plakate? Also ich wohne in Dresden, ich kann mich ja kaum retten. Und dann ist es auch so stadtteilprägend, ne? Ich habe direkt vor unserem Haus steht eine Laterne, da hängen auch so ein paar Plakate dran. Warum? Und was macht man danach damit? Sind die wenigstens irgendwie biodegradable? Sind da schon Samen drin? Kann man das irgendwie verbuddeln? Da wächst da eine Wiese draus oder so?
Ja, also inzwischen ist ja, sag mal, die Plakateindustrie auch nachhaltiger geworden. Das heißt, das sind ja meistens jetzt bedruckte Pappe, die sozusagen wieder recycelbar ist. Plakate gehören zum sogenannten Grundrauschen dazu.
Yeah.
Das ist einfach die Botschaft, da ist Wahl, da ist was Wichtiges. Und selbst wenn Leute selber sagen, für sie sind Plakate nicht wichtig, sagt natürlich auch jeder Psychologe, dass natürlich die Wiederholung
bewirkt. Fahr noch 50 Mal an ihm vorbei und irgendwann hast du es drin.
Und es sind auch Wiedererkennungswerte. Ja. Also von daher, man sollte das mit den Plakaten nicht übertreiben, weil zu glauben, dass man mit Plakaten Wahlen gewinnt, das ist Quatsch. Aber auf Plakate zu verzichten, funktioniert auch wiederum nicht, weil sie gehören eben zu diesem Grundrauschen dazu, zu diesem Botschaftsmanagement im Sinne von, das, was du rüberbringen willst, musst du auch ständig wiederholen.
Okay.
Also das ist das eine, aber während wir vor 5 Jahren, 4.000 Euro für Social Media ausgegeben haben, sind wir jetzt beim 10-fachen. Mhm. Also das hat sich total verschoben.
Okay. Mal was ganz anderes, es gibt Land auf Land ab echt weirde Formate, ne? Also die U18-Wahl läuft ja auch gerade sozusagen, wo Menschen unter 18 ihre Stimme abgeben können. Da gab es eine schöne Nummer, zum Beispiel das Kandidatinnen-Grillen, also jemand von der einen Partei hat den Salat gemacht, der andere stand am Grill und immer waren Jugendliche dabei, dann hat jemand den Nachtisch gemacht und man konnte sie so mit Fragen löchern. Was ist denn das schlimmste Wahlkampfformat, durch das du so durch musst? Auf ein Eis mit Martin Dulich, oder?
Nein, ich die Frage kann ich gar nicht mit einem konkreten Beispiel belegen, weil ich habe mich entschieden, in diesem Wahlkampf meine eigenen Formate durchzuziehen.
Okay.
Und zwar die Formate.
Du bist ja jetzt auch unter die Podcaster gegangen.
Danke für den Hinweis. Kleiner Werbeblock.
Nein, es gibt den Podcast
mit Martin Dulich. Nachdenken über.
Kommt in die Shownotes. Du kannst aufhören. Okay. Hör auf. Kommt in die Shownotes. Ja, wer mehr will.
Versprochen. Ja, alles klar. Gut. Also Podcast mit Martin Dulich. Nachdenken über.
Ich höre dich.
Okay. Scheiße. Gut. Also ich habe mich auf verschiedene Formate selber konzentriert. Das ist zum einen der Küchentisch. Der funktioniert nach wie vor. Ich habe das ein bisschen weiterentwickelt, indem ich zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen habe, mit denen mal über andere Themen zu reden, über Glück, über Humor, über Mut. Total spannende Formate, weil ich glaube, es gibt auch die Sehnsucht nach den großen Themen und nicht nur nach Programmen, sondern einfach dieses Nachdenken über bestimmte Grundsätze.
Was macht das Leben eigentlich aus?
Genau. Und das war total spannend, hat auch viele Leute angesprochen. Ich mache meine Arbeitseinsätze. Ich habe bewusst als Minister dieses Projekt Deine Arbeit, meine Arbeit als Inkognito-Projekt, habe aber im Wahlkampf das jetzt geöffnet und deshalb heißt das jetzt auch Dein Kollege Dulich, weil ich möchte gerne gerne einen Unterschied haben, ob ich sozusagen 8 Stunden inkognito irgendwo bin oder ob man in Wahlkampfzeiten dann doch mich erkennt und dementsprechend auch anders öffentlich damit umgeht. Und diese Arbeitseinsätze mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne, weil die bringen mich nah an die Leute ran.
Und mal was Richtiges machen.
Und mal was Handfestes machen, genau, anpacken. Ich habe mich vom Speaker Corners in London inspirieren lassen, indem man sagt, einfach mal wieder auf die Fußgänger, in die Fußgängerzone reden und einfach stellen und 5 Minuten reden. Die Leute, die müssen nicht stehen bleiben, die hören dir trotzdem zu, weil selbst wenn sie vorbeilaufen und diese eine 5-Minuten-Rede
funktioniert. Es ist schon so, dass du deine eigenen Formate eigentlich am geilsten findest.
Ja. Okay. Ich bin nicht angewiesen auf die anderen Formate, wo man manchmal nicht sicher ist, ob man, sagen wir mal, was, ob derjenige, der da was will, wirklich Gutes mit dir vorhat.
Umso schöner, dass du in diesem Podcast
bist. Nee, das mache ich auch gerne.
Okay. Ach, verrückt. Eins muss ich trotzdem noch loswerden. Ich habe es schon mal anmoderiert, aber gestern Abend ist mir das nochmal deutlich geworden bei diesem Wahlforum. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da saßen also 6 Direktwahlkandidatinnen, AfD, CDU, FDP, SPD, Linke und Grüne. Und die Veranstaltung ging von 20 bis 21.30 Uhr. Und um 21.20 Uhr wurden die langsam nervös auf dem Podium, haben angefangen auf die Uhr zu gucken. Und hinterher haben wir so ein bisschen geredet. Einige waren dann noch ein bisschen da, aber andere haben gesagt, ich muss einfach ins Bett. Morgen ist wieder Wahlkampf an der Haltestelle und Äpfel verteilen und fröhlich sein und so. Ich finde ja diesen, also wie machst du das, wie gelingt dir das, dass du gehst jetzt hier ist Aufzeichnung, dann spurtest du gleich weiter zur nächsten Veranstaltung. Du bist ja sozusagen im Stundentakt, läuft der Fokus auf deine Person, musst du präsent sein, musst du abliefern. Hast du einen Tipp? Ich brauche das ab und zu.
Was? Es geht ohne chemische Substanzen.
Ich will jetzt nicht sagen, das habe ich befürchtet.
Nein, also es ist eine besondere Zeit und ich glaube, das wissen auch alle, die wirklich im Wahlkampf stehen, dass diese besondere Zeit anders läuft wie sonst. Man hat weniger Schlaf und man muss trotzdem präsent sein. Ich bin zum Beispiel auch froh, dass ich eine Familie habe, die da komplett mir den Rücken frei hält. Und jeder
das heißt, die Steuererklärung musst du gerade nicht machen, oder?
Die wartet noch. Ich habe jetzt eine Mail bekommen von meinem Steuerberater, dass er die Unterlagen braucht. Das bleibt jetzt aber erstmal liegen. Denn zurzeit bin ich nur zum Schlafen zu Hause. Ich glaube, jeder hat auch eine eigene Strategie. Bei mir ist es jetzt eher so, dadurch, dass es der SPD nicht gut geht, ist das bei mir so eine Trotzreaktion.
Jetzt hast recht.
Jetzt hast recht. Also, okay. Weil ich gebe nicht auf. Also, ich bin noch nie vor Verantwortung weggelaufen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir gerade massiv Kraft gibt, jetzt zu kämpfen und diese Trotzreaktion zu zeigen. Andere gehen damit anders um, aber es ist eine Sondersituation und ich bewundere auch wirklich meine Kolleginnen und Kollegen, denn das geht auch für viele an die Substanz.
Okay. Vor der Verantwortung nicht weggelaufen ist die SPD ja auch in der auslaufenden Legislatur. Ihr wart Juniorpartner in der Koalition. Wie ist es gelaufen, so ein Blick zurück? Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber irgendwann musst du ja das Kapitel der Memoiren auch schreiben, kannst ja jetzt schon mal anfangen.
Was heißt früh? Die Legislaturperiode ist ja jetzt zu Ende.
Genau, aber wie lief's?
Das waren 5 gute Jahre. Also ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben. Unsere Bilanz kann sich sehen lassen. Und ich sage auch immer selbstbewusst, wir haben bewiesen, dass es eben nicht egal ist, wer regiert.
Gibt es so eine Top 3, auf die du als Martin Dulich richtig stolz bist?
Also wir haben die Kürzungspolitik der Vorgängerregierung nicht nur repariert, sondern den Hebel komplett umgelegt, weil es inzwischen mehr Stellen gibt, statt Stellenabbau nur gestoppt oder weitergekürzt. Egal ob bei Polizei oder im öffentlichen Dienst und vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern. Ich bin besonders stolz darauf, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer jetzt das gleiche Gehalt bekommen wie ihre Kollegen der anderen Schulen. Bin ich besonders stolz darauf. Das ist eine Riesenleistung. Es gibt viele, viele, viele Projekte, aber du willst jetzt noch ein drittes Projekt haben. Als Arbeitsminister müsste ich jetzt sagen, dass wir das Prinzip gute Arbeit durchgesetzt haben. Aber ich nehme jetzt als drittes Beispiel nochmal ein konkretes. Zum Beispiel, dass nenne ich jetzt Jugendberufsagentur?
Jetzt zählen sie nicht alle heimlich auf, jetzt das dritte, los.
Dass es in jeder Schule Schulsozialarbeit gibt.
Bam, da ist es. Okay, und was ärgert dich? Was sind die Top 3 der Ärgernisse?
Ich ärgere mich, dass wir das Energie- und Klimaprogramm nicht durchgebracht haben mit der CDU. Die hat das blockiert. Die hatte zu viel Angst vor den Leuten, weil natürlich, wir haben viele Bürgerinitiativen gegen die Windenergie. Aber ich halte es für unverantwortlich, jetzt bis zum Jahr 2038 zu warten, dass wir mal erneuerbare Energien ausbauen. Das geht doch nicht. Also das hat mich richtig geärgert. Geärgert hat mich auch, dass wir Jahre verloren haben aufgrund der Zögerlichkeit. Bei aller persönlichen Wertschätzung gegenüber Stanislaw Tillich, also ich habe mit dem auch trotzdem vernünftig zusammengearbeitet, aber er hat nie was entschieden. Er hat immer sich vom Finanzminister auf der Nase rumtanzen lassen. Und wir haben zum Beispiel bei der Förderung beim digitalen Ausbau Jahre verloren, weil damals hieß es, nein, wir machen keine Finanzierung für alle Kommunen. Ja, aber vielleicht
lag in der Staatskanzlei einfach noch ein Modem an. Das hat ja noch gedauert. Mhm,
genau,
richtig. War es nicht, okay.
So, also das, wir haben
aber Zeit verloren. Aber ist es wirklich so, dass solche wichtigen Entscheidungen von Einzelpositionen, Meinungen, also ich meine, okay, MP ist schon eine wichtige Nummer, aber dass das so...
Eine Mehrheit brauchst du. Und weil natürlich auch eine Landtagsfraktion...
im Zweifel auf den Häuptling hören?
So ist das. Also von daher war das immer die Frage, wie beweglich ist nun mal eine CDU?
Okay.
Und man muss ja wirklich sagen, was wir in den letzten 20 Monaten gemeinsam gerissen haben, repariert haben, auf den Weg gebracht haben, neu justiert haben, das macht vieles der letzten Jahre wett. Also man sieht ja, dass es auch geht. Aber man darf sich darüber ärgern, dass es eben erst eine solche Zäsur benötigt hatte. Wir hätten so viele Dinge schon eher machen können. Und was mich ärgert, ist die Zögerlichkeit auch am Anfang, nachdem zum Beispiel Pegida so groß geworden ist. Und ich immer wieder gesagt habe, wir müssen mal ein Zeichen auch als Staatsregierung setzen. Und mir dann immer gesagt wurde, nee, das ist ein Dresdner Thema. Als sei das sozusagen ein lokal abgegrenztes Problem. Und ich sage, das ist doch Wahnsinn. Wir können doch nicht, dann kam Heidenau, Bautzen, Freital und so weiter und so fort. Und dann hat es uns überrollt. Und diese Zögerlichkeit, das ist diese alte Philosophie der CDU eben noch gewesen, sozusagen Probleme kleinzureden oder ne, Probleme zu negieren, dann gibt es die angeblich nicht. Die sind ja alle immun, so ein Quatsch. So, das sind so die drei Hauptaufreger für mich gewesen. Aber man muss trotzdem fair damit umgehen. Denn wenn man jetzt sieht, was wir wirklich auch in den letzten 20 Monaten geschafft haben, sieht man ja, dass man mit einem vernünftigen Miteinander, trotz großer Unterschiede, die wir als Parteien haben, vieles erreichen kann.
Okay. In meiner Podcast-Hörerinnen-Bubble hat so ein bisschen das Polizeigesetz Welle gemacht. Ja. Und da gab es ja auch, SPD will Kennzeichnungspflicht, CDU will nicht. Und am Ende habt ihr es irgendwie miteinander ausbaldowern müssen. Da habe ich auch mit Albrecht Pallas schon mal drüber geredet. Mal Hand aufs Herz, wir sind ja unter uns. Wie sehr ärgerst du dich, dass es die Kennzeichnungspflicht nicht gibt?
Das ärgert mich deshalb sehr, weil ich ja nun es selber erlebt habe. Ich saß ja nun bei mehreren Blockaden und bei mehreren Demonstrationen. Ich hatte ein Erlebnis in Plauen, wo es einen Polizeieinsatz gegeben hat gegen junge Demonstranten an der Kirche und die Polizei sogar in die Kirche hineingegangen ist, wo ich gesagt habe, das geht doch nicht. Also dass selbst diese Hemmschwelle genommen wurde und wo man dann eben auch gemerkt hat, ich möchte nicht gerne über die Polizei reden, sondern ich möchte sagen, Kollege Y, so geht das nicht. Ja. Und deshalb, weil ich da auch wirklich ein gebranntes Kind bin, setze ich mich so für die Kennzeichnungspflicht ein. Ich glaube sogar, dass man die Polizei damit mehr schützt, weil die Diskussion, sind das nun Einzelfälle oder ist es ein systematisches Problem der Polizei?
Das kann man damit
sozusagen beheben. Ja. Das war jetzt nicht machbar. Ich weiß, das Polizeigesetz ist heftig umstritten und ich glaube, es gibt an dieser Stelle auch kein richtig und kein falsch, weil die Frage wird auch immer unterschiedlich beantwortet, wo diese berühmte Balance zwischen Freiheit und Sicherheit ist. Dass man ein Polizeigesetz zeitgemäß ausstatten muss und nicht auf dem Niveau der späten 90er Jahre hängen bleiben kann, ist
ja,
mir
da
bewusst.
Da sind wir noch beim Sonderurlaubsgesetz und so.
Dass inwieweit bestimmte Regelungen über das Ziel hinausschießen oder verfassungsrechtlich nicht stimmen oder nicht gehen, werden wir sehen. Wir haben das alles überprüfen lassen. Ich muss mich da auch auf das Innenministerium verlassen, dass die natürlich aufgrund der Prüfung auch andere Polizeigesetze mit ähnlichen Regelungen natürlich die Verfassungsfragen geklärt haben. Jetzt haben Linke und Grüne Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das ist ja gutes Recht. Ich finde das auch in Ordnung so, weil dafür haben wir eine Justiz, festzustellen, ob das rechtens ist oder nicht. Und dann werden wir das ja sehen.
Also war das in diesem Fall sozusagen gute Miene zu unangenehmem Spiel um des Konsenses willen, oder?
Na, was heißt, mein Problem ist ja eher, ich bin kein Jurist, ich bin kein Innenpolitiker, ich habe mit Albrecht Pallas einen hervorragenden Innenpolitiker in meiner Fraktion, der selber als Polizist und guter Sozialdemokrat immer darum kämpft, auch eine sozialdemokratische Innenpolitik zu machen. Und auf ihn kann ich mich auch 100% verlassen. Das Unbehagen kommt eher daher, dass man viele Dinge nicht selber erklären oder diskutieren kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel betroffene Personen kommen einer Berufsgruppe, die sagen, durch das Polizeigesetz werden meine Rechte so und so beschnitten. kann ich das fachlich gar nicht so richtig beantworten. Und das macht mir eher Unbehagen, wenn ich Dinge nicht erklären kann, weil ich jetzt gar nicht in den Details so drin stecke. Und deshalb stelle ich aber eben nicht das ganze Polizeigesetz in Frage, aber daher kommt eher mein Unbehagen, weil man eben nicht alle Dinge selber fachlich durchschaut.
Fachlich durchschauen ist der Aufhänger zum nächsten. Ihr meint die SPD, ihr habt ein neues oder ein Konzept entwickelt zur Weiterentwicklung der Demokratie. Ne? Du hast gerade gesagt, wir brauchen ein Polizeigesetz, was nicht Anfang der 90er hängen geblieben ist, sozusagen unser Demokratiekonzept. So liest es sich zumindest im Papier, was auch in die Shownotes kommt. Macht teilen heißt es.
Ja.
Sind mit der friedlichen Revolution und der Wende Demokratiekonzepte aus dem Westen übernommen worden und seitdem im Grunde nicht angefasst. Ihr macht 7 konkrete Vorschläge, wie ihr das anpassen wollt. Ich würde gerne so auf 2-3 Mal gehen und den Rest könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Zum Beispiel sagt ihr, dass für die direkte Einflussmöglichkeit bei grundlegenden Fragen zur Entwicklung in der Kommune vor Ort das Quorum für ein Bürgerbegehren gesenkt werden soll, nämlich auf 5% der Wahlberechtigten. Das würde ausreichen. Das ist die Halbierung der aktuellen Regelung. Ist das mehr Demokratie?
Also wir müssen wirklich lernen, Macht zu teilen. Denn wir können doch Menschen nur aktivieren, wenn sie sehen, dass sie selber Teil des Ergebnisses der Lösung sind. Mir geht es nämlich nicht darum, jetzt nur Beteiligungsrechte im Sinne von, ihr dürft mal mitreden, ihr dürft mal ein bisschen mitspielen, sondern es muss eine glaubhafte Beteiligung sein. Und da müssen bisherige Institutionen einfach bereit sein, eigene Machtansprüche abzugeben. Macht teilen ist ein Konzept, was wirklich Menschen aktivieren soll. Das ist sogar notwendig, weil ich erlebe auch viele Menschen, die sagen, Demokratie ist, wenn meine Wünsche erfüllt sind und lieber Staat, mach mal.
Wobei so das aber nicht funktioniert. Aber
das hat ja seit Anfang der 90er bis Mitte der 2000er Jahre auch gut funktioniert. Also hier wurde sozusagen.
Recht?
Naja, zumindest war das Gefühl. Ne? Also 22 Jahre CDU-Alleinregierung.
Also ich habe eine andere Erfahrung ja gemacht, weil gerade Biedenkopf war derjenige, der gesagt hat, kümmert euch nicht, ich mach schon.
Also es war ja nicht so, dass zum Engagement angeregt wurde,
sondern
das war eher so dieses, ne, wir haben das Sagen, wir machen das schon, kümmert euch nicht. Ich möchte aber eine aktivierende Demokratie. Und wir haben ja in unserer deutschen Geschichte durchaus auch positive Erfahrungen der Aktivierung. So manche Freunde aus dem Westen haben noch Tränen in den Augen, wenn sie an 1969 denken, mit Willy Brandt, mehr Demokratie wagen und der Kampagne dann Willy wählen. Das war die Bundestagswahl mit der höchsten Wahlbeteiligung, weil Menschen gesagt haben, hier lohnt es sich, sich zu engagieren, mitzumachen. Das war die größte Eintrittswelle, die damals auch die SPD erlebt hat. Und ich erlebe aber auch Menschen in Ostdeutschland, die sich wieder erinnern, gerade weil wir 30 Jahre friedliche Revolution haben, an diese kurze Aufbruchphase, gerade im Oktober 89, wo der alte Staat zusammenbrach, aber noch nie klar war, dass es die Wiedervereinigung gab, wo Menschen eigene Verantwortung übernommen haben, wo sich in Betrieben Komitees gegründet haben. So ein
Ausprobierelement plötzlich hatte.
Und das waren nicht nur die runden Tische, sondern bei uns in Moritzburg zum Beispiel, ich weiß, weil mein Vater mit dabei war, hat sich auf einmal eine Schulkonferenz gebildet und gesagt, wir wollen einen neuen Direktor an unserer Schule haben. Ich selber habe als 15-jähriger Steppke wohl mit dem ersten Schülerrat der DDR gegründet, weil wir damals bei der FDJ-Wahl gesagt haben, lasst uns doch das mit der FDJ, ich war ja nicht der FDJ, die haben uns trotzdem eingeladen, lasst uns das mit der FDJ mal sein lassen, lasst uns einen Schülerrat gründen, das haben wir ihn gegründet. Es gab so vielfältige Aktivitäten und daran sich wieder zu erinnern, und das ist ja der Beweis, dass es geht. Und deshalb Macht teilen kann ein Konzept sein, dass Menschen befähigt werden, sich selber auch wieder zu aktivieren. Ein Schlüssel zum Beispiel ist, dass wir Bürgerhaushalte wollen. Es ist auch durchaus ein guter Vorschlag.
70.000 Euro. Ne?
Genau, es ist ein guter Vorschlag ja von Michael Kretschmer gewesen, 70.000 Euro den Kommunen über 1.000 Einwohnern als Pauschale zu geben. Das ist jetzt befristet für 2 Jahre. Mein Vorschlag oder unser Vorschlag ist ja, das verstetigen wir jetzt, aber dann sollen die Bürger selber entscheiden, was sie mit den 70.000 machen. Das ist dann auch anstrengend. Da muss man sich überlegen, ob man eben in kulturelle oder in Infrastruktur investiert. Und mir ist es deshalb so wichtig, weil das ist zusätzliches Geld. Was ich nicht möchte, ist, dass man jetzt Verantwortung verschiebt.
Also genau,
die Aufgaben einer Kommune müssen von einem Gemeinderat beschlossen werden. Das kann man nicht delegieren an sagen wir die Bevölkerung. Aber weil es um zusätzliches Geld geht, das kann doch aktivieren. Und das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den wir mit diesem Konzept
klingt doch ein bisschen wie Spielgeld, ne? Hier kann man mal was ausprobieren. Na,
70.000 Euro ist ja, für also viele Kommunen schon ein ziemliches Ding.
Ja, aber so, aber im Sinne von mehr Demokratie wagen, so würde ich es jetzt verstehen wollen, zu sagen, wir können hier tatsächlich zusätzlich Dinge einfach ausprobieren. Ja, ne? So meine ich das. Spielen, ja, stimmt, hat vielleicht einen komischen Geschmack. Es gibt noch was Zweites, was mich sehr beschäftigt, weil ich auf der Landesebene ja auch für die Kinder- und Jugendarbeit im Freistaat ein bisschen verantwortlich bin oder mitverantwortlich sein darf. Da gibt es das Zitat, es braucht wieder den Mut zu mehr eigenverantwortlichen Entscheidungen innerhalb der Behörden und Ämter.
Ja.
Also gerade wenn ich an die Kinder- und Jugendpolitik denke, da gibt es immer so ein Bermuda-Dreieck aus Landesjugendamt, Kommunalem Sozialverband und Sozialministerium. Und es ist so ein bisschen Beamten-Mikado, ne? Wer zuerst zuckt, verliert. In dem Papier beschreibt ihr, es braucht oder die, es muss enden, die Unkultur von oben muss enden. Was konkret kann ich mir darunter vorstellen?
Ne, mein Eindruck ist, dass ein Großteil der Politikverdrossenheit Verwaltungsverdrossenheit ist. Auch das konkrete Erleben mit Verwaltungen, dass viele Dinge lange dauern oder nicht gehen, dass manche Menschen haben auch das Gefühl, dass auch in Verwaltungen eine Machtposition auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ausgeübt wird, also auch so Akte der Demütigung. Das muss alles nicht sein. Ich erlebe in Verwaltungen auch die Angst, Fehler zu machen. Und dann ist man, um keine Fehler zu machen, lieber dabei, Dinge abzulehnen, weil das ist immer der sicherste Weg. Oder noch ein Gutachten zusätzlich zu verlangen, dann dauert es noch länger. Oder noch eine dritte Stelle mit einzubeziehen, damit man die Verantwortung nie alleine trägt. Das dauert alles länger und wird alles intransparent. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Verwaltung nur kritisiere. Ich bin ja selber Teil von Verwaltung. Und die Lösung, die wir wollen, ist nämlich eine kulturelle Frage. Wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen anhalten wollen, nutzt euer Ermessen im Sinne der Sache. Schaut, wo es Lösungen gibt. Nutzt euer Ermessen. Dann funktioniert das aber nur, wenn es auch eine andere Führungskultur gibt. Denn wer Ermessen ausübt im Sinne der Sache, muss auch Fehler machen. Weil da gibt es nicht nur richtig und falsch. Und dann muss man wissen, das ist gewollt. Und der Chef, die Chefin findet das gut, wenn in der Sache entschieden wird, selbst wenn es Fehler gibt. Und das ist so unser Ansatz. Eine andere Fehlerkultur, auch als Führungskultur und den Menschen in der Verwaltung den Rücken zu stärken, ihr Ermessen im Sinne der Sache auszuüben. Ich glaube, damit kann man mehr gegen Politikverdrossenheit tun, als jetzt nur neue Gesetze zu schaffen oder neue Richtlinien und mehr Geld zu geben.
Mhm. Okay, eine Idee, das Land nach vorne zu entwickeln, ist das Konzept Macht teilen. Eine andere Idee, diesen Podcast nach vorne zu entwickeln, ist Entscheiden oder Leiden. Das spielen wir jetzt.
Fein.
Ja, ist das weird. Das hier ist der Entscheidungsbeutel. Da sind Entscheidungssituationen drin. In der Insta-Story habe ich extra zur Entscheidung für dich aufgerufen. Und es haben sich Menschen beteiligt. Du kriegst die erste von mir. Und zwar Martin Dulich. Lieber Industrieansiedlung in der Oberlausitz durch niedrigeres Lohnniveau ermöglichen oder den Tourismus ankurbeln?
Okay, wichtig ist der zweite Halbsatz. Also, weil
wofür entscheidest du dich?
Ich entscheide mich für Tourismus mit guten Löhnen statt Industrie mit schlechten Löhnen.
Lieber Mensch, ich möchte
gerne nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Ich bin gegen Sonderwirtschaftszonen, sondern ich möchte gerne, dass hier faire Löhne bezahlt werden.
Lieber Mensch, der diese Frage eingereicht hat, da müssen wir nochmal ans Reißbrett. Du bist dran, zieh eine, du darfst mir was vorlesen. Ich muss entscheiden.
Warte, ich habe noch Zettel vorbereitet, die würde ich hier rein tun.
Wehe. Das war so gehässig, jetzt habe ich echt Schiss.
Moment, los geht's. Moment, die hättest du mir auch stellen können.
Ja, die war wahrscheinlich für dich, das ist immer so.
Lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist?
Zwei Nummern zu groß, dann ist noch Entwicklungspotenzial da.
Genau, hätte ich auch geantwortet.
Ja, okay. Wobei die Hipster ja gerade alle so Hochwasserhosen tragen. Also modebewusst wäre wahrscheinlich zu eng, aber dafür habe ich nicht die. Ich gehe halt nicht morgens 10 Kilometer laufen. Martin, entscheiden oder leiden? Lieber eine starke SPD bei 35%, aber eine AfD-CDU-Regierung oder die SPD bei 12% und eine Koalition aus CDU, SPD, Grüne und FDP?
Logischerweise zweitens. Weil ich bezahle den Preis von Rechtspopulismus, die sieht man in Europa. Guck dir Polen an, guck dir Ungarn an, guck dir Österreich an.
Zack, entschieden.
So, ja, mal hier mal was Schönes für dich hier. Lieber ständig unkontrolliert lachen oder unkontrolliert weinen müssen.
Alle Situationen, wo ich unkontrolliert lachen muss, finde ich schöner und reizvoller als das unkontrollierte Weinen. Aber das ist, Aber wobei, manchmal wäre es auch, glaube ich, ganz cool. Der Chef sagt, komm so mal rein, du fängst einmal, da kann er nichts mehr machen. Hm. Ist er wie gelähmt, aber wenn ich die ständig rumlache, naja gut, aber Lachen ist, glaube ich, das, was auch gerade ständig passiert. Letzte für dich. Lieber Haushaltsverhandlungen im Landtag oder Straßenwahlkampf in Schnarrtanne Vogelsgrün?
Ich mache beides gerne.
Entscheiden.
Haushaltsverhandlungen.
But why?
Ich habe ja nichts gegen Wahlkampf im Schnarrtanne, ganz im Gegenteil. Nur mit Haushaltsverhandlungen legst du die Linie für die nächsten Jahre fest. Und zwar richtig, also richtig konkret. So. Mhm. Wahlkampf heißt, du wirbst um Vertrauen. Das ist sozusagen den Kredit, den du haben willst. Und Haushaltsverhandlungen ist dann das Konkrete.
Alles klar, das war Entscheiden oder Leiden mit Martin Dulich.
Fein.
So, Entscheiden oder Leiden, es geht auf das Ende der Sendung zu. Die Zeit fluppt uns auch davon. Letztes Thema.
Habe ich dir gesagt.
Ja, passt schon. Letztes Thema für heute, was ich noch auf der Uhr habe, dann kommen wir zu den Volksfragen. Was mich interessiert, du bist Wirtschafts- und Tourismusminister in der zu Ende gegangenen Legislatur gewesen. Sachsen ist mit seinen Braunkohletagebauten auf kurz oder lang wirtschaftlich vom Klimawandel und den politischen Entscheidungen diesbezüglich betroffen. Wie geht es für die schönen Weiten der Oberlausitz wirtschaftlich gut weiter? Haben wir gerade bei Entscheiden oder Leiden schon mal kurz angerissen. Was machen wir da?
Also ich glaube, die Chance, dass wir jetzt den Strukturwandel mit auch großer finanzieller Unterstützung des Bundes beherzt angehen können, ist riesengroß. Ich verstehe das Misstrauen der Leute, weil die sagen, erzählt mir nichts vom Strukturwandel, wir wissen, was es heißt, weil wir haben den auf eigenen Schultern schon mal ausgetragen durch die Industrialisierung und Arbeitslosigkeit. Mhm. Wir wissen das und wir wollen erst mal sehen, ob ihr es konkret ernst meint. Und deshalb gibt es ein hohes Misstrauen. Aber die Chance, die wir jetzt haben, nicht nur Infrastrukturmaßnahmen dort zu treffen, das ist eben nicht nur die Straße oder die Schiene, das ist genauso die digitale Infrastruktur, das ist genauso eine Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, die vielleicht der Anlass ist, dass auch Unternehmen sagen, oh, das ist spannend, welche Forschungseinrichtungen sich in der Lausitz oder im mitteldeutschen Revier niederlassen. Das ist spannend für uns, da gehen wir hin. Weil es geht ja schlichtweg darum, dass die Leute auch wieder das Vertrauen in der Region behalten oder finden, dass sie dort gut leben und arbeiten können. Weil was wir nicht zulassen können, ist, dass gerade die jungen Familien weggehen, weil sie sagen, ich glaube nicht mehr an die Zukunft.
Wer weiß, was hier werden soll. Ja.
Und mir ist nur wichtig, es geht nicht nur um Lausitz und das mitteldeutsche Revier. Ich kenne auch manche, die sagen, ich will das Wort Lausitz nicht mehr hören, weil bei uns ist es auch vom Strukturwandel geprägt. Das stimmt schon, dass wir jetzt nicht nur regional über Strukturwandel reden. Ich bin als Wirtschaftsminister genauso vor der großen Herausforderung, zum Beispiel die Transformation im Automobilsektor aktiv zu gestalten. Dort sind 95.000 Menschen beschäftigt und das betrifft dann ganz Sachsen. Also von daher geht es nicht nur um den regionalen Strukturwandel, sondern insgesamt die Veränderungsprozesse, in denen wir uns gerade befinden, aktiv so zu gestalten. Und als Sozialdemokrat muss man sie so gestalten, dass sie am Schluss gut und gerecht sind.
Meine Güte. Ja, stimmt. Was soll ich daran noch anschließen? Sozial und gerecht gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Volksfragen. Diese Kategorie bestimme überhaupt nicht ich, sondern bestimmen die Hörerinnen und Hörer. Bei Instagram und Facebook können sie nämlich Volksfragen schicken. Und ich habe jetzt sogar mal Volksfragen per E-Mail bekommen. Das fand ich ziemlich krass.
Heißt jetzt Volksfragen, das Volk fragt und Volker antwortet? Oder darf ich antworten?
Nee, du darfst jetzt, das Volk fragt und du darfst antworten. Oh. Krasser Anton fragt, wie versucht die SPD dem wachsenden Rechtsextremismus entgegenzuwirken?
Ja, zum einen erstmal mit einer klaren Haltung. Also ich bin nach wie vor stolz, einer Partei anzugehören, die mit Otto Wels ein Vermächtnis hinterlassen hat, mit der im Reichstag gesprochen hat, Freiheit und Ehre kann man uns nehmen, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das ist so etwas, was so ein Vermächtnis ist. Und gerade hier in Sachsen, wir haben uns immer aktiv gegen die Nazis gestellt, gegen Rechtsextremismus. Wir haben, bin selber sehr stolz darauf, das Programm Weltoffene Sachsen in Sachsen durchgesetzt zu haben, etabliert zu haben. Ich habe mich selber auch auf Bundesebene engagiert, dass es solche Bundesprogramme und inzwischen auch die Diskussion um ein Bundesgesetz, Demokratiefördergesetz gibt. Das ist aktiv auch mein eigenes Zutun. Also von daher ist das klare Haltung, politische Bildung, aber ich möchte auch, dass ein Staat seine Möglichkeiten nutzt, klare Grenzen zu ziehen. Ich hatte vor uns das Beispiel Chemnitz
gesagt. Da waren wir, glaube ich, schon. Ne?
Genau. Und von daher, es ist eines der größten Zukunftshemmnisse dieses Landes, wenn der Rassismus weiter wächst.
Zweite Frage, Kado Jeremiel. Hat er selbst über eine Kandidatur um den Parteivorsitz nachgedacht? Ein so authentischer, ist total freundlich zu dir. Also, Willst du auf Bundesebene für die SPD Parteivorsitzender werden?
Also ich habe darüber nachgedacht, weil es mich schon juckt. Denn es ist für mich wirklich eine, also meine Familie, sagen wir, mich beschreibt man am besten, wenn man meine Familie kennt. Das ist sozusagen, glaube ich, die Grundsäule meines Lebens. Aber ansonsten steht auch mein Leben auf meinem Glauben und auf meinem politischen Engagement. Das heißt, das sind so die Dinge, die mich ausmachen. Ich bin sozusagen als Sozialdemokrat jemand, der da wirklich mitleidet, was gerade passiert. Und ich, da ich ja nicht vor Verantwortung wegrenne, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ohne mich selber zu überhöhen, als wäre ich jetzt da der Retter. Das ist sowieso das Problem. Die SPD sucht ja keinen Vorsitzenden, sondern einen Heilsbringer. Mhm. Nein, wir brauchen jemanden, der jetzt Verantwortung übernimmt. Nur ich musste mich entscheiden. Denn ich kann nicht den schwersten Landtagswahlkampf hier machen und das Signal senden, der ist schon auf dem Sprung. Und ich habe mich entschieden für Sachsen.
Letzte Frage. Name muss ich leider nachliefern. Wie wird es mit der Bahnstrecke Richtung Breslau weitergehen?
Ja, wir haben vor kurzem, also es war ja interessant, Herr Söder hat sein grünes Herz ja entdeckt und wir waren alle überrascht, dass er jetzt das Bahnfahren preiswerter machen will. Habe ich ihn gleich angeschrieben und gesagt, na dann lassen Sie uns doch gleich mal eine sächsisch-bayerische Bundesratsinitiative starten und ein richtiges Deutschlandpaket schnüren. Mit einem besseren Wagenmaterial, mit einem attraktiveren Fernfahrangebot, mit einer Sitzplatzreservierung zum Beispiel, wenn ich Fernfahrten mache und so weiter und so fort. Gerne auch preiswertere Fahrten. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir endlich wieder die Bahn dazu bekommen, auch sowas wie grenzüberschreitenden Fernverkehr zu organisieren. Früher gab es Nachtzüge, man musste eben nicht fliegen, sondern man hatte ganz attraktive innereuropäische Bahnangebote. Deutschland hat das, die Deutsche Bahn, massiv.
Die Österreicher haben es jetzt übernommen.
Und die Schweiz und die Österreicher. Erfolg, so. Ja. Das wünsche ich mir, denn zurzeit ist es so, dass der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen nicht durch die Deutsche Bahn als Fernverkehr gemacht wird, sondern das macht unser Zweckverband vor Ort. Das ist Nahverkehr.
Und es bummelt so dahin.
Das kann nicht sein und deshalb wollen wir, dass die Bahn endlich wieder grenzüberschreitenden Fernverkehr nach Polen organisiert. Klar muss die Strecke elektrifiziert werden, das haben wir aber jetzt durchgesetzt. Auf polnischer Seite ist die Elektrifizierung bereits abgeschlossen.
Ich wollte gerade sagen, die sind sozusagen bis zum Grenzpfosten ran.
Genau, wir sind jetzt diejenigen, die noch nachzuliefern haben. Das ist uns ja in diesem Jahr gelungen. Wir kriegen jetzt Geld für die Elektrifizierung. Nur muss dann die Bahn auch entsprechende Konzepte haben, weil zurzeit muss man umsteigen, um nach Breslau zu kommen. Attraktiv ist es dann, wenn man in Dresden einsteigt, in Breslau aussteigt oder von mir aus gerne auch bis Krakau weiterfährt oder noch weiter.
Okay, das waren die Volksfragen. Vielen Dank für eure Beiträge zu dieser Sendung. Martin Dulich, das war ein Ritt durch eine Menge Themen und das mitten im Wahlkampf. Wir sind durch. Hast du noch was auf dem Herzen?
Ich wünsche allen alles Gute und denkt dran, am 1. September geht's um was. Und von daher entscheidet bitte Zuversicht oder Angst. Setzt auf Zuversicht, denn es geht um was. Es geht darum, dass wir eine gute Heimat sind, eine gute Heimat bleiben. Und das ist völlig egal, ob man hier geboren ist oder ob man hierher gekommen ist. Ich denke, wir haben Verantwortung dafür, was unsere Kinder hinterlassen bekommen. Deshalb müssen wir einfach klüger produzieren und klüger konsumieren. Wir haben Verantwortung, also übernehmen wir sie.
Boah, das war jetzt aber ein richtiges Radio-Outro, Alter. Meine, aber hallo, das fällt auf. Was steht jetzt auf der Liste als nächstes? Wo geht's jetzt hin?
Jetzt fahre ich nach Delitzsch zum nächsten Küchentisch. Und dann nach Chemnitz.
Okay, und Essen im Auto, Schlafen im Auto, ist eigentlich alles? Oder?
Also ich schlafe häufiger mal im Auto, um so ein bisschen das Nachtdefizit auszugleichen. Und ansonsten Essen, ja, ich bemühe mich trotzdem regelmäßig zu essen, weil es einfach nur ungesund.
Okay. Herzlichen Dank, Martin Dulich, für die Anwesenheit in dieser Sendung, dass das so geklappt hat. Danke, dass wir in diesem improvisierten Studio aufnehmen konnten. Das war die 34. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Liebe Freunde, am 1.9. ist Landtagswahlkampf. Ich packe nochmal den Wahlomaten der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in die Shownotes. Bitte, bitte, bildet euch eine Meinung. Nicht nur Martin Dulich steht zur Wahl, sondern alle anderen auch. Und es geht um Ideen und Konzepte, um in diesem Freistaat irgendwie nach vorne zu kommen. Herzlichen Dank. Wir hören uns möglicherweise nächste Woche gleich nochmal wieder. Aber für heute ist Schluss. Jetzt geht raus, genießt die Sonne und den Feierabend. Tschüss, macht's gut.